Wie gesagt, es gibt bei solchen sogenannten pro-palästinensischen Veranstaltungen ja immer wieder Auseinandersetzungen. Prominent zum Beispiel beim Palästina-Kongress, bei dem wohl mindestens in Teilen höchst fragwürdige Positionen vertreten worden wären, dessen Auflösung allerdings unter freiheitsrechtlicher Sicht auch höchst fragwürdig war. Bisher hat sich die Gesellschaft für Freiheitsrechte öffentlich nicht wirklich breiter um pro-palästinensische Versammlungen gekümmert. Warum ist das jetzt anders?
Der Ansatz der Gesellschaft für Freiheitsrechte ist ja vor allem mit strategischer Prozessführung grundsätzliche Rechtsfragen zu klären. Und das machen wir sozusagen grundsätzlich um die Versammlungsfreiheit auch, unabhängig von den Inhalten, auf denen es dann um Versammlungen geht, zu schützen. Und bei den pro-palästinensischen Versammlungen in den letzten Jahren, da kam es, wie du gerade geschildert hast, zu massiven freiheitsrechtlichen Einschränkungen. Häufig sind es dann aber Konstellationen, die sich aus verschiedenen Gründen vielleicht nicht für diesen Ansatz strategischer Prozessführung geeignet haben oder eignen. Das kann dann aus ganz verschiedenen Gründen der Fall sein. Etwa weil es wie beim Palästina-Kongress zum Beispiel jetzt um einen besonders gravierenden Einzelfall geht oder weil die Rechtsfrage dahinter bereits gelöst ist und so weiter. Das ist immer so ein ganzes Bündel von Gründen. Und hier im Fall von den Sprachauflagen oder von den Sprachverboten, um die es jetzt geht, da geht es einfach um eine rechtlich ungeklärte Frage. Also das ist was Gerichte zuletzt irgendwie 1876 in Deutschland beschäftigt haben, was aber politisch auch nochmal wieder gefordert wurde, sodass wir hier jetzt gesagt haben, das ist auf jeden Fall ein Fall für die Gesellschaft für Freiheitsrechte.
Nach einem Redebeitrag auf Hebräisch und Rufen auf Arabisch wurde die Demonstration, um die es jetzt geht, aufgelöst. Wie bewertet ihr diese Auflösung der Versammlung?
Die Auflösung der Versammlung und auch diese Vorab-Auflage, dass nur Deutsch und Englisch gesprochen werden, die verletzen die Grundrechte der Teilnehmer der Demo natürlich massiv, weil es gehört ja zum Kern dann einer freiheitlichen Demokratie, dass man sich kritisch äußern darf. Und wenn jetzt Äußerungen auf gesamten Sprachen pauschal verboten werden, dann macht es diesen Menschen einfach völlig unmöglich, eine Meinung zu äußern. Und das gilt natürlich einerseits für Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch oder Englisch ist, aber es gilt auch für jetzt Menschen, die beispielsweise irgendwie auch Deutsch sprechen, aber arabisch Lieder singen wollten. Und wie überschießend das Ganze wirkt, zeigt ja auch, dass dann eben nach einem Redebeitrag auf Hebräisch und eben dem Rufen auf Arabisch die Demo sofort aufgelöst wurde.
Die Polizei erklärt ja, dass es bei ähnlichen Demonstrationen zu strafbaren antisemitischen Parolen gekommen sei. Ist es dann nicht verständlich, dass sie keine arabischen Parolen zulässt, weil sie ja vielleicht während einer Versammlung gar nicht die sprachlichen Mittel hat, zu prüfen, ob eine Parole oder ein Schild vielleicht volksverhetzend ist?
Das berührt so, also vorab, die Verfolgung von Äußerungsstraftaten und von antisemitischen Äußerungsdelikten ist selbstverständlich ein wichtiges Ziel und eine wichtige Aufgabe der Polizei. Diese Frage, ob jetzt aber die Demonstrierenden sich so äußern müssen, dass die Polizei das auch verstehen kann, die berührt so ein bisschen das Grundverständnis von unserer freiheitlichen Ordnung, dass man nämlich sagt, also die Versammlungsfreiheit ist eben genau das Recht, was auch Minderheiten zusteht, um unbequem zu sein, um ihren Standpunkt zu bezeugen. Und es ist eben, wie das Bundesverfassungsgericht sagt, ein wildes Stück ungebändigter Demokratie. Und das beinhaltet eben auch, dass man den Protest jetzt nicht so strukturieren muss oder sich da so anpassen muss, dass die Polizei das da möglichst einfach hat, ihre Aufgaben zu erfüllen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ganz konkret die Polizei, und das tut sie auch in aller Regel, ihre Aufgabe natürlich ganz hervorragend erfüllen kann, indem sie sprachmittelnde Beamtinnen einsetzt. Es gibt sehr viele Beamtinnen, die auch Arabisch sprechen. Oder eben Dolmetschende dafür nutzt, um möglicherweise strafbare Äußerungen zu erkennen. Und das sozusagen kann sie die einfach abladen, diese Aufgabe, also der Strafverfolgung, und dann die Demonstrierenden dazu sozusagen einspannen, damit zu wirken.
Im Artikel 8 des Grundgesetzes heißt es, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Da steht ja jetzt nicht alle, sondern alle Deutschen haben das Recht, sich zu versammeln. Ist es nach dieser grundgesetzlichen Logik nicht konsequent, Demonstrationen mit Parolen auf anderen Sprachen zu verbieten?
Genau, Artikel 8, die Versammlungsfreiheit ist als sogenanntes deutschen Grundrecht formuliert. Es ist aber sozusagen lange anerkannt, dass der gleiche Grundrechtsgehalt auch allen Menschen anderer Staatsangehörigkeiten zusteht. Das löst man dann über so einen kleinen Kniff, dass sie sich dann berufen können auf den Gehalt von Artikel 8 über andere Grundrechte. Also das ist dann lange anerkannt. Und Artikel 8 schützt selbstverständlich auch die Freiheit, sich in allen anderen Sprachen zu äußern, also Form und Inhalt einer Versammlung selbst zu gestalten, auch für nicht-deutsche Staatsangehörige. Und aus dieser Formulierung als deutschen Grundrecht folgt jetzt eben gerade nicht die Konsequenz, dass jetzt Versammlungssprache nur Deutsch sei.
Sprachauflagen schränken die Versammlungsfreiheit ein, das ist klar. Warum ist das Ganze eurer Auffassung nach aber auch rechtswidrig?
Grundsätzlich, weil diese Sprachauflagen unverhältnismäßig sind. Das heißt, sie stehen zu ihrem legitimen Ziel, also strafbare Äußerungen zu verhindern oder deren Verfolgung zu erleichtern, außer Verhältnis. Denn diese Auflage, sich in ganzen Sprachen nicht zu äußern, stellt einen extrem tiefgreifenden Eingriff in die Versammlungs- und in die Meinungsfreiheit dar, eben weil es ja ist erst also vielen Menschen gänzlich unmöglich macht, sich zu äußern, nämlich die, die eben des Deutschen und des Englischen nicht mächtig sind. Aber es eben auch zum Kern einer Versammlung gehört, die sich jetzt mit den Menschen in Palästina solidarisieren will, die sich in diese internationale Protestbewegung einordnen will, dann auch dafür die entsprechenden Slogans eben auf Arabisch oder auf Hebräisch zu verwenden. Und das andere ist, dass da drin auch eine diskriminierende, eine stigmatisierende Wirkung liegt, weil damit einerseits bestimmten Menschen eine Gefahr geneigt hat, unterstellt wird, also Äußerungsdelikte, antisemitische Straftaten kann man auch sehr gut auf Deutsch und Englisch begehen und dann gesagt wird, aber die Menschen, die Arabisch sprechen, da wollen wir das eher nicht gerne hören und es eben den Menschen, deren Erstsprache ein anderes als Deutsch und Englisch ist, dass die gegenüber den allen anderen schlechter stellt. Also insoweit sehen wir auch einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot aufgrund der Sprache aus Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes.
Die Auflage, dass Redebeiträge, das Rufen von Parolen und Demoschilder nur in Deutsch und Englisch erlaubt sind bei der pro-palästinensischen Demo im Februar, ist das ein Einzelfall, so eine Auflage?
Und sind mehrere Fälle von solchen Sprachauflagen bekannt, also auch nach der Demonstration, in der es jetzt um Visaklage geht, die fand im Februar statt, gab es noch mindestens einen Fall, der auch in der Presseöffentlichkeit war. Da war das eine Demo, die von Irinnen vor der irischen Botschaft angemeldet wurde. Da ging das auch um den Kontext Palästina-Solidarität, aber da ging es vor allem auch um ein Verbot eben der irisch-gälischen Sprache. In der Vergangenheit gab es das auch in anderen Kontexten, beispielsweise bei ukrainer-solidarischen Demos. Wir haben auch versucht, herauszufinden, wie groß das Ausmaß tatsächlich ist. Und dazu gab es kürzlich eine kleine Anfrage von dem grünen Abgeordneten Vassili Franco, der Abgeordnetenhausfraktion der Grünen in Berlin, zu der die Polizei oder der Senat dann geantwortet hat, dass es darüber keine Zahlen gäbe. Klar ist, es passiert aber häufiger.
Dann abschließend nochmal zusammengefasst, was ist das Ziel der jetzigen Klage gegen die Sprachauflage?
Ziel der Klage ist es, klarzustellen, dass solche pauschalen Sprachauflagen, die zu Sprachverboten führen, immer grundrechtswidrig sind.
Im Februar hat die Berliner Polizei gegenüber einem Anmelder einer pro-palästinensischen Demo angeordnet, dass Redebeiträge, das Rufen von Parolen und Demoschilder nur in Deutsch und Englisch erlaubt sind. Der Anmelder der Demonstration klagt gegen die Sprachauflage und wird dabei jetzt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte unterstützt. Wir haben mit Joschka Sedinger, Rechtsanwalt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, gesprochen.